Plan Z, der Interview-Podcast mit Tanja Erath.
Tanja in the house, baby.
Herzlich willkommen zu Plan Z, dem Interview-Podcast, präsentiert von Swift. Diesmal will ich gar nicht viele Worte verlieren über den Gast, den ich hier habe. Er wird sich gleich noch selber vorstellen und uns Rede und Antwort stehen. Ich habe nämlich den frisch gebackenen Sieger der Badlands, des Badland, ich weiß es gar nicht, wie man es genau sagt, kann er uns auch gleich aufklären, Sebastian Breuer hier. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen, hallo zusammen. Und ich glaube, es ist, wenn ich es richtig weiß, einfach Badlands. Also von Badlands, würde ich sagen, ja.
Badlands, ja. Wie man es dann irgendwie durchdekliniert, schwierig.
Also Goodlands ist es definitiv nicht.
Das kann ich absolut bestätigen von dem, was ich gesehen habe. Ich saß nämlich auch, seit wir vor dem Rennen schon mal kurz gesprochen hatten, auch tatsächlich gebannt an dem sehr guten Tracker und habe dein Pünktchen verfolgt für wahrscheinlich knapp 24 Stunden der 43 Stunden Rennzeit. Aber für alle, die kein Radprofi sind und deshalb Zeit haben, sich einen Punkt auf dem Display anzuschauen, erklär doch einmal kurz, was Badlands sind oder ist und was du da genau getrieben hast.
Badlands ist im Grunde genommen ein längeres Gravel-Rennen. Also es sind 780 Kilometer mit 15.000 oder 16.000 Höhenmetern. Und das Ganze wird im Self-Support-Style gefahren. Das heißt, Unterstützung von außerhalb ist verboten. Und du bist komplett auf dich alleine gestellt. Und um das Ganze noch ein bisschen härter zu machen, läuft das Ganze durch die einzigste Wüste in Europa, hier in Spanien, direkt hinter der Sierra Nevada gelegen. Und da wird es dann auch teilweise ganz schön warm und sandig. Genau, das ist
weil du gerade sagst, hier in Spanien, das heißt, du sitzt jetzt auch noch in Spanien?
Genau, ich sitze noch in Spanien. Wir sind mit ein paar Athleten hier von Schwalbe, die ich im Grunde genommen ja in meinem normalen Alltagsberufsleben betreue als Liaison-Manager. Und die sind teilweise auch noch unterwegs. Und ja. Wir haben ja alle zusammen so ein Haus in Granada und da bin ich inzwischen wieder. Und ja, jetzt warten wir darauf, dass die restlichen Athleten hier noch eintrudeln.
Ja, dann erstmal die wichtigste Frage. Wie geht's dir aktuell nach den Strapazen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch ziemlich angekratzt. Also gerade was so mental die ganze Geschichte angeht, also Badlands war schon ein längeres, ein größeres Ziel von mir und jetzt bin ich gerade in so einer Phase drin, wo ich mich ziemlich leer fühle und ja auch körperlich. Also ich gehe irgendwie ein paar Treppenstufen und bin schon gut mitgenommen. Ich denke, das wird schon noch ein paar Tage dauern, bis man sich davon dann auch wirklich final erholt hat, ja.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, von den Zeiten her, wenn du jetzt einen sehr, sehr langsamen Ironman hinter dich gebracht hättest oder sag ich mal so das Time Limit, dann wären es ja trotzdem knapp drei Ironmans von der Zeitdauer. Deshalb glaube ich auch, dass es noch ein paar Tage dauert, bis du dich gar gänzlich erholt hast.
Ja, du gehst halt wirklich mal durch so Phasen durch. Also mal hast du extrem Hunger und mal hast du so eine Phase, da irgendwie kannst du gar nicht an Essen denken und da willst du eigentlich nur irgendwie sitzen und in die Gegend starren. Also das ist hier gerade so ein bisschen wechselhaft, wie es mir geht. Und
Wie sieht es mit deiner aktuellen Lust auf Cola und Snickers aus?
Oh, die ist eine absolute Katastrophe. Also wenn ich daran denke, dann kriege ich die absolute Gänsehaut. Ich glaube, ich werde in meinem Leben nie wieder Cola und Snickers zu mir nehmen. Wobei ich auch dazu sagen muss, mache ich sonst auch eigentlich nicht. Also klar, Snickers so hin und wieder mal im Training, aber Cola trinke ich eigentlich so gut wie nie. Und on top war es halt noch so, dadurch, dass es ja hier tagsüber super warm ist, war halt auch die Cola nicht mehr kühl. Und ich habe mich eigentlich nur von warmer Cola und warmen Snickers ernährt. Dementsprechend, wenn ich dran denke, dann wird mir richtig schlecht.
Das kann ich gut nachvollziehen. Also ich meine, ich kenne das nur von dem weniger extrem, dass man einfach über mehrere Tage bei einem Etappenrennen so viel süßes Zeug zu sich nimmt, dass ich danach wirklich nur noch eigentlich Essig literweise trinken möchte. Das heißt, zumindest das kann ich absolut nachvollziehen, obwohl es noch nur die kleine Version davon ist. Aber dann steige ich hier, weil das jetzt auch schon so viele von meinen Fragen teilweise beantwortet, aber ich auch so unendlich viele Fragen habe, die sich in diesen 24 Stunden dein Pünktchen verfolgen, gestellt haben, dass ich jetzt einfach mal anfange mit den Fragen zu Badlands an sich, beziehungsweise zu solchen Ultra-Races, weil du bist gerade kurz davor noch das Transcontinental gestartet, musstest aber leider nach 1914 Kilometern, glaube ich, aufgeben aufgrund von Knieproblemen. Und da komme ich auch zu meiner ersten Frage, wenn du, es war ja trotzdem nur ein paar Wochen her jetzt, mit so einer Situation jetzt in ein neues Rennen gehst, wie hast du das mental für dich geregelt, dass es dir nicht, dass man nicht so ein bisschen zu sehr in sich reinhört und die ganze Zeit davor Angst hat, dass das Knie anfängt, wieder aufzumucken? Mhm. Oder kannst du da gut abstellen und das hat dich gar nicht irgendwie irritiert?
Ja, natürlich am Anfang war das schon eine super krasse Enttäuschung, das Rennen aufzugeben, weil das Transcontinental und Badlands waren halt so ein bisschen meine Höhepunkte in diesem Jahr und ich war mir auch vorher schon bewusst, dass so die Kombination natürlich unfassbar hart werden würde, auch mental. Und ich habe dann aber komischerweise die Zeit nach dem Transcontinental super nutzen können, einfach für ein paar Tage Urlaub mit meiner Frau und konnte da einfach perfekt abschalten und habe dann das ein oder andere Gespräch mit meinem Trainer Lukas Löhr geführt. Ja. Und dann bist du schon, also bei mir war dann der Schalter direkt umgelegt, dass ich, okay, jetzt Vollgas Badlands, ich habe da jetzt richtig Bock drauf. Für mich war das auch so ein bisschen Wiedergutmachung und nicht aus der Sichtweise, oh, schade, das ist jetzt aber alles super traurig, dass ich das Transcontinental nicht beenden konnte, sondern es war halt genau das Gegenteil, jetzt erst recht.
Ja, das heißt, würdest du für dich selber sagen, dass die mentale Komponente dir eher weniger zu schaffen macht? Also, dass du da, sag ich mal, eine gute Grundresilienz mitbringst oder das musst du daran aktiv arbeiten?
Ich glaube, dass mich das tatsächlich jahrelang so gebremst hat, solche Einstellungen zu sagen, oh, die Welt ist böse, warum hat sie jetzt schon wieder mich getroffen? Ich glaube, mittlerweile kann ich sogar Energie draus ziehen, also dass ich halt wirklich sage, okay, dann jetzt erst recht. Ist halt, du musst halt mit der Situation leben, in der du steckst. Du kannst es ja nicht ändern, also was soll ich mich hinsetzen und Trübsal blasen? Du wirst ja nicht in der Zeit zurückreisen können und wirst es ändern können. Und das Gute ist, in jeder von solchen Situationen, dass du halt aus deinen Fehlern lernst. Also ich weiß ja, was meine Fehler beim Transcontinental waren, warum ich Knieprobleme bekommen habe. Und daraus habe ich jetzt zum Beispiel gelernt, habe meine Konsequenzen gezogen und wir haben dann Sachen angepasst, so für Badlands, damit es jetzt halt besser passt. Und das Ergebnis ist, glaube ich, dann auch ganz, ganz zufriedenstellend am Ende.
Spricht für sich, definitiv. Wenn du das schon ansprichst, dann kommen wir vielleicht schon mal kurz zu deiner Materialwahl. Wenn ich das nämlich richtig gesehen habe auf deinem Instagram-Kanal, bist du beim Transcontinental das X-Lite gefahren.
Genau.
Und jetzt beim bei Badlands das Backroad. Ich schätze mal, dass das eine die Wahl war, weil wahrscheinlich deutlich mehr Asphalt dabei ist und bei Badlands ist ja eigentlich nur Schotter. Oder gab es da noch mehr Gründe dafür, dass du dich da so entschieden hast?
Nee, also ich muss sagen, ich fühle mich auf beiden Rädern sehr, sehr wohl und speziell das Backroad ist mein absolutes Lieblingsrad. Und klar, die Anforderungen von dem Rennen sind natürlich völlig unterschiedlich. Also hier bei Badlands hast du ja teilweise auch ein paar Mountainbike-Trails mit drin, wo du halt mit einem Rennrad überhaupt keine Chance hast. Und dementsprechend musst du da natürlich dann auch schon genau überlegen, welches Fahrrad du am Ende wählst. Und beim Transcontinental war es halt auch, wie gesagt, schon viel auf Asphalt. Klar hast du da auch ein paar Offroad-Abschnitte bei gehabt, aber wirklich überwiegend teils auf Asphalt. Und dann ist halt von allem das Straßenrad oder das Straßenequipment dann doch noch mal schneller als jetzt das Gravelbike.
Ja, definitiv, das stimmt. Werbung. Ihr wollt nicht nur von Gravel hören, ihr wollt selber Gravel fahren, dann schaut euch doch das Backroad von Rose an. Es ist nicht nur das Siegerbike von Badlands, wie ihr hier gehört habt, sondern auch das beliebteste Gravel-Rad der Republik. Und es ist verfügbar. Das Backroad Plus ist das neue E-Gravel-Bike, das noch schneller ist, für alle, die es mögen. Und einige Modelle des Carbon-Bikes sind auch verfügbar. Schaut es euch jetzt an und genießt den goldenen Herbst mit dem Badlands-Siegerrad oder seid schnell und genießt die letzten warmen Tage abseits der Piste. So oder so, viel Spaß. Dann komme ich eigentlich auch schon dazu, wie viel und was packst du denn dann genau ein für so ein Rennen, wo du ja zu Beginn natürlich eine Hoffnung hast, wie lange es braucht oder wie lange du brauchen würdest, falls es mit dem Sieg klappt, aber du ja auch nicht zu 100% sagen kannst, wie lange es dann wirklich dauert. Also wie plant man, was man einpackt für ein Rennen, das irgendwie so viele Unsicherheitsfaktoren mitbringt?
Also die Unsicherheiten, die wirst du durch das Packen eigentlich, die wirst du nicht lösen können. Für Badlands hatte ich die ganz klare Einstellung, dass ich sage, all in or nothing. Also das heißt, ich habe wirklich immer weiter minimiert. Ich habe angefangen, als ich mein Fahrrad und mein Equipment für Badlands zusammengestellt habe, dass ich einfach alles dran gepackt habe, was irgendwie in Frage kommt. Ich habe eine Strichliste geführt und habe das immer abgehakt. Und dann habe ich aber nach und nach angefangen, genau in die entgegengesetzte Richtung zu gehen, alles wieder abzubauen. Also das heißt, dass man sich Gedanken macht, okay, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Und am Ende war es dann so, dass ich dann teilweise sogar hier vor Ort ein bisschen belächelt worden bin, weil ich tatsächlich im überwiegenden Teil oder die meisten Taschen waren im Grunde genommen nur mit Essen voll. Und ich habe alles andere daheim gelassen. Also ich habe nichts zu schlafen mitgenommen. Ich hatte nur für die Nacht Armlinge und eine Windweste eingepackt. Ja. Und ja, sonst habe ich, glaube zwei Ersatzschläuche hatte ich dabei. Den Tracker musst du noch einstecken vom Veranstalter, damit du ja getrackt werden kannst. Und das sind eigentlich so die Sachen, die ich dann mitschleppe. Also ich muss immer noch ein bisschen Platz lassen für ein Notfallmedikament, weil ich stark allergisch auf Bienenstiche reagiere. Das nimmt dann leider auch nochmal ein bisschen Platz in den Taschen weg. Aber im Grunde genommen muss ich sagen, hatte ich eine große Rahmentasche am Rad, drei Trinkflaschen und eine große Trinkblase auf dem Rücken und den ganzen Platz eigentlich mit Essen befüllt.
Das heißt, auf was für ein Gesamtgewicht kommt dann deine Ausstattung so?
Ich konnte es am Ende gar nicht genau wiegen, aber ich vermute mal so, das Fahrrad wird so um die 11, 12 Kilo mit allem dran gehabt haben. Also ich hatte einen Aerolenker noch drauf, genau, die Flaschen, wie gesagt, das wird so irgendwo um den Dreh wird's gelegen haben mit allem drum und dran.
Ah ja, das ist jetzt nach deiner Erzählung doch leichter, als ich erwartet hätte.
Ja, ich bin wirklich super minimalistisch rangegangen. Also ich habe hab einfach alles, was ich irgendwie entbehren konnte, habe ich einfach selbst teilweise morgens noch einfach Tasche auf. Ich habe es einfach hier gelassen. Also so dieses Denken, okay, ich muss hier Gewicht sparen und ich muss Platz irgendwie in den Taschen lassen für Essen. Das habe ich wirklich sehr extrem durchgezogen, wo dann auch ganz viele Leute gesagt haben, dass dieses Prinzip nicht funktionieren wird. Dass ich ja wirklich gar nichts dabei habe.
Aber der Erfolg gibt dir recht.
Genau, der Erfolg gibt mir recht. Ich habe es durchgezogen und mir war ja auch, also ich habe ja auch von Anfang an gesagt, ich möchte eigentlich nicht schlafen, ich will es durchfahren. Und wenn ich weiß, ich will es durchfahren, ja, was soll ich dann mit einem Schlafsack oder mit einem Biwaksack? Den würde ich dann ja 800 Kilometer sinnlos durch die Gegend schleppen. Und dann war für mich der Punkt, okay, wenn ich wirklich schlafen muss, ja, dann lege ich mich halt irgendwo hin, dann ist es halt so. Aber dann habe ich zumindest kein zusätzliches Gewicht für Schlafequipment verschwendet.
Ja, dann hast du eigentlich indirekt auch schon meine nächste Frage beantwortet, weil ich habe mich nämlich gefragt, der Tracker ist echt super. Also für alle, die das nächstes Jahr oder auch jetzt sind immer noch Leute auf der Strecke unterwegs, die sich das mal anschauen wollen. Die Homepage ist super und man kann halt wirklich jeden einzelnen Fahrer anklicken, kann seine Durchschnittsgeschwindigkeit sehen, seine durchschnittliche Pausenzeit, wie lange sie schon unterwegs sind, wie viele Kilometer noch to go. Also das macht auf jeden Fall super viel Spaß. Und da habe ich aber auch einen extremen Unterschied gesehen zwischen den einzelnen Fahrern, dass es halt wirklich Leute gibt, die tendenziell schneller unterwegs sind und längere Pausen machen und Leute, die weniger Pausen machen und von der Gesamtgeschwindigkeit vielleicht ein bisschen ruhiger fahren. Gerade bei der Frauen-Top 4, sage ich mal, war das halt echt ein sehr krasser Unterschied zu sehen, dass manche halt bis zu 8 Stunden angehalten haben und die Siegerin Lale Wilcox die hat ja wirklich auch nur eine Stunde 30 oder eine Stunde 40, glaube ich, Pause gemacht. Das heißt, man geht schon an das Rennen und hat eigentlich wirklich eine konkrete Vorstellung, okay, ich will entweder anhalten oder ich ziehe es durch.
Genau.
Das nimmt man sich sozusagen vorab schon vor.
Ja, also so ein paar Gedanken sollte man sich bei solchen Events halt schon machen. Und das kommt natürlich auch immer drauf an, wie lang ist das Rennen. Also beim Transcontinental beispielsweise, was 4.500 Kilometer hat durch Europa, musst du eine ganz andere Strategie fahren, als du jetzt bei Badlands machst. Ja. Und ich habe zum Beispiel beim Transcontinental ganz anders geplant. Also ich habe von Anfang an gesagt, ich muss mehr schlafen. Also ich muss auf diese 3 bis 4 Stunden Schlaf am Tag kommen. Und kann ich die ersten 3 Tage mehr oder weniger durchfahren und dann irgendwie versuchen, das Ganze zu überleben. Das funktioniert bei mir nicht so. Und ich will das auch nicht, weil ich sag mal, das, was ich jetzt gemacht habe hier bei Badlands, das ist, glaube ich, so das Maximum, was du dem Körper dann auch wahrscheinlich abverlangen kannst in Bezug auf den Schlafentzug. Mhm. Und mehr möchte ich auch nicht, weil dann wird das auch in meinen Augen zu gefährlich, weil du das dann schon extrem zu spüren bekommst, dass du müde bist und dass du letztendlich 48 Stunden auf den Beinen bist. Und dementsprechend war das für mich dann auch wirklich, entweder ich schaffe das in dieser Zeit, also unter 48 Stunden zu finishen, oder ich muss irgendwo schlafen. Und dann hätte ich mich tatsächlich irgendwo hingelegt, weiß nicht, unter der Leitplanke oder der Bushaltestelle irgendwo kurz mal einen Powernap gemacht und wäre weitergefahren. Aber so hat es jetzt ganz gut funktioniert.
Sehr gut. Wie würdest du denn, also hattest du am Ende irgendwelche Halluzinationen oder hast du, also wie hat sich bei dir der Schlafentzug so gezeigt außerhalb von Müdigkeit?
tatsächlich. Also ich muss sagen, ich habe in meinem ganzen Leben ich war noch nie so müde. Und du hast natürlich dann Situationen, wo du auch ganz klar merkst, okay, das sind jetzt Symptome für Schlafentzug. Also ich habe beispielsweise, als ich im Ziel war, einer netten Dame, die sich hier ein bisschen um die Videoaufnahmen mitgekümmert hat, gesagt, weil da stand eine Eistruhe irgendwie um die Ecke. Und für mich sah das die ganze Zeit so aus, als wenn diese Eistruhe tanzen würde. Also völlig, völlig verrückt. Und du weißt halt, das Schlimme ist, du weißt halt, dass es totaler Humbug ist. Also dass du dir da quasi gerade was einbildest. Und ich habe das dann auch so gesagt, ich weiß, ich erzähle jetzt hier gerade wirklich Quatschkram, aber bei mir, in meiner Wahrnehmung, sieht das gerade so aus, als wenn diese Eistruhe da hinten tanzen würde. So. Und so Situationen hast du dann halt. Da merkst du halt, dass der Körper ja komplett am Limit ist. Und ja,
das. Ich glaube, das ist dann auch der Hauptunterschied zur Psychose, dass du einschätzen kannst, dass du gerade Quatsch erzählst.
Ja, also du weißt das. Also genau. du hast so Situationen, dass du Sachen siehst und du siehst aber einen ganz anderen Gegenstand. Also und du guckst dann nochmal hin, dann siehst du wieder was anderes, dann guckst du nochmal weg. Siehst wieder was komplett anderes und im letzten Moment, wenn du dran vorbeifährst, dann stellst du fest, okay, das ist irgendwie, weiß nicht, ein Blatt, was am Straßenrand liegt oder irgendwie ein Stück Holz oder irgendwas im Wald. Aber du siehst halt tatsächlich die verrücktesten Sachen. Aber ich habe mir immer die ganze Zeit gesagt, solange es nur sowas ist, ist das auch vollkommen okay. Wenn es dann aber irgendwie gefährlich wird, dass ich irgendwie Sekundenschlaf oder so habe, das habe ich auch zu Hause meiner Frau gesagt, dann ist sofort Feierabend, das mache ich nicht. Das ist absolut nicht wert. Aber zwischendrin war es dann schon so ein bisschen zum Schmunzeln, dass man dann so verrückte Sachen gesehen hat. Und auf der anderen Seite war es dann so, mir ist am Ende ein Wildschwein vom Fahrrad hergelaufen, also wirklich vorhergelaufen für ich sag mal, irgendwie 50 Meter. Und
du bist ja auch sicher, dass das Wildschwein
existiert. Mir wurde diese Frage schon sehr, sehr oft gestellt. Aber ja, es war tatsächlich ein Wildschwein. Am Ende standen auch nochmal irgendwie eine Kuh auf den letzten Metern auf der Straße. Ich habe sehr, sehr viele Tiere auch unterwegs gesehen, die tatsächlich real waren. Und das ist dann halt wieder auch eine krasse Situation, wenn man dann in dem Moment auch merkt, okay, das ist jetzt wirklich real. Also das bildest du nicht ein, dass da vorne ist ein Wildschwein. Aber der Kollege war Gott sei Dank ganz nett und hatte auch, glaube ich, gar keinen Bock irgendwie auf einen Fahrradfahrer und ist dann auch irgendwann wieder rechts abgebogen. Zu meinem Glück. So Situationen hast du halt dann unterwegs tatsächlich.
Das macht es ja auch ein bisschen spannender, oder? Ich meine, ich kann mir vorstellen, zwischendrin ist eben halt auch nur treten und essen und überleben. Du hast ja nicht irgendwie so viel Ablenkung? Oder hörst du irgendwie Musik oder hörst du einen Podcast?
Ja, in der Zwischenzeit. Es kommt immer so ein bisschen auf die Situation an. Also ist, glaube ich, ähnlich wie im Training. Es gibt halt so Phasen, wo du denkst, okay, jetzt könntest du mal einen Podcast hören, dann hörst du auch ein bisschen was irgendwie. Aber dann gibt es halt auch wieder Momente, wo du richtig laut Musik hörst und auch hin und wieder dann die Situation, wo du dann vielleicht auch mitsingst. Um dich abzulenken oder du redest dann ja auch mit dir selbst, so hey komm, bis zur nächsten Kuppe noch oder bis zum Ziel ist nicht mehr weit, ja. Oder komm, die Laufpassage, die schaffst du auch noch, bald hast du es geschafft und das sind dann so Sachen, die machst du unterwegs und klar, du hast natürlich dann auch die Zeit, über alles Mögliche nachzudenken, also du bist halt wirklich, ich war ja ab Kilometer 180 im Grunde genommen alleine, außer dass hin und wieder mal der ein oder andere am Wegesrand stand von den Fotografen, die ich halt kenne oder die mit uns hier sind, bin ich ja komplett alleine gewesen und da hast du halt super viel Zeit zum Nachdenken, tatsächlich, ja.
Das stimmt. Wie machst du das denn mit, wenn du jetzt Podcasts hörst, schätze ich ja auch, du hast dein Handy dabei, grundsätzlich ist ja auch schlau, dein Handy dabei zu haben,
ja.
Aber wie macht man das mit allen Geräten, die man ja eventuell auch laden muss? Weil wenn dein Gesamtgewicht bei 11, 12 Kilo liegt, also gefühlt die eine Powerbank, die ich habe, die wiegt schon ein Kilo. Und dir wird da wahrscheinlich eine Powerbank gar nicht reichen für die ganze Zeit, oder?
Doch, tatsächlich schon. Also ist es in meinem Setup so gewählt, dass ich Nabendynamo fahre und über den die Möglichkeit hätte, während der Fahrt auch über USB zu laden.
Ach, cool.
Und dann habe ich das ganz große Glück, dass ich vom Transcontinental von Garmin den neuen Edge 1040 Solar bekommen habe, der sich über Solar teilweise noch wieder auflädt und eine extrem lange Akkuzeit hat. Also ich brauchte dieses Gerät nicht einmal unterwegs laden, der hat einfach komplett durchgepowert, plus Navigationsfunktion und das mit dem Handy, ja, da musst du halt ein bisschen, du machst halt so Sachen wie Bluetooth, WLAN etc. machst du halt komplett aus und dann geht das auch irgendwie. Also das hat schon funktioniert.
Perfekt. Ja, ich meine, Sonne hat es da ja genug. Das sollte ja dann von Solarpower eigentlich reichen.
Die Nächte sind hier tatsächlich auch länger als in Deutschland
gefühlt.
Ja,
das stimmt.
Was ich ganz angenehm fand, aber klar, für diese Ladefunktion wäre natürlich Sonne ein bisschen cooler dann noch gewesen. Aber es wird hier nachts auch richtig kalt. Also ist jetzt nicht so, dass man denkt, hier, wir fahren hier durch Spanien tagsüber 42 Grad. Also ich hatte nachts, ich glaube, tiefste Temperatur waren irgendwie 12 Grad oder so und das war dann schon gut frisch in den Abfahrten auch.
Ja, vor allem, wie du sagst, die Nächte sind lang. Ich habe dann, man kann nämlich auch in diesem Tracker, ich muss diesen Tracker die ganze Zeit loben, weil er mir so viel Spaß gebracht hat, kann man auch sehen, wann der nächste Sonnenaufgang ist für die Person an dem Punkt, wo sie gerade ist. Und dann geht es so in die Nacht und man guckt sich nochmal die Fahrer an und dann sieht man so Sonnenaufgang in 9 Stunden 50 und du denkst dir nur so, wenn du jetzt weißt, die nächsten 10 Stunden wird es eigentlich dunkel sein und du fährst aber durch, dann ist das schon mental richtig hart.
Ja, das... ich muss sagen, ich habe mich mal so ein bisschen auf die Nacht gefreut, weil zum einen ist es so der Sonnenuntergang, den ich am ersten Abend noch wirklich richtig mitbekommen habe, weil ich es einfach richtig genießen konnte. Der war überragend, also romantische Stimmung auf dem Fahrrad. und dann ist es halt so dieser Wechsel von brutal heiß auf angenehmere Temperaturen. Alles wird ruhig um einen herum, die Welt geht so ein bisschen ins Bett und man ist quasi allein unterwegs und man genießt es einfach. Also die erste Nacht, muss ich sagen, die war ein Traum. Also das war super schön zu fahren. Das war zwar ein langer Anstieg, ich glaube, ich bin 40 Kilometer berghoch gefahren, aber durch ein schönes Gebiet auch, was man so ein bisschen wahrgenommen hat im Wald. Klar, der zweite Abend oder die zweite Nacht, das war natürlich dann, das war Hardcore, weil auch gerade das Finale super hart war. Aber an sich muss ich sagen, habe ich mich auf die Nächte immer so ein bisschen auch gefreut. Das einzige Problem, was ich halt hatte, du kannst halt nachts nicht kein Resupply betreiben. Also das heißt, keine Tankstelle oder kein Kiosk, keine Bar oder irgendwas. Und davon gibt es ja eh schon nicht so viele. Aber um die Uhrzeit hat halt gar nichts auf. Und in Spanien machen die ja noch später auf. Das war tatsächlich ein bisschen kritisch. Aber ich hatte genug Essen dabei und habe es mir gut eingeteilt. Und dann hat es gepasst.
Wie machst du das denn dann mit dem Licht? Weil ich meine, du fährst ja vor allem Schotterpisten. Das heißt, man will ja auch vielleicht ein bisschen mehr sehen als den nächsten Meter. Hast du da einfach super starke Lichter, die dir da weit genug Ausblick geben, oder wie hast du das geregelt?
Genau, ich habe ja, wie gesagt, diesen Nabendynamo in Kombination mit einer Lampe von Supernova, die super hell ist. Die habe ich auch ein bisschen höher gestellt, um genau das natürlich dann zu vermeiden, dass man die Sachen in der Ferne dann nicht übersieht. Und ja, der Lichtkegel, der geht so weit, dass es eigentlich fast schon wie beim Autoscheinwerfer ist und man sich da überhaupt gar keine Sorgen machen muss. Selbst in den schnellen Abfahrten, wenn ich irgendwo mit 80, 90 auf Asphalt runtergefahren bin, dann war das gar kein Problem, muss man sagen.
Bis auf die Wildschweine halt, aber.
Genau, und sehr, sehr große Rehe. Das war tatsächlich ein bisschen kritisch, weil die sind ganz oft auch mal einfach super knapp vor dir über die Straße gerannt. Das will man natürlich vermeiden, aber sonst Rebhühner hat es viele auf der Straße gehabt. Ich habe Füchse gesehen, Dachs liefen über den Weg. Also ich habe in der Tierwelt habe ich auf jeden Fall, glaube ich, jedem mal Hallo gesagt.
Einiges kennengelernt.
Ja.
Wie gehst du denn das Pacing von Anfang an? Also zum einen ist ja mit Schotterpisten, man kann ja nicht irgendwie sagen, so, okay, ich plane jetzt mal einen 30er Schnitt. Wie paced man so ein Rennen?
Das ist nicht ganz so einfach, weil das hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen damit zusammen, wie man sich unterwegs verpflegen kann, weil im Grunde genommen ist ja wie beim Auto, wenn der Tank irgendwann leer ist, dann kommt da auch nichts mehr raus. Zum einen und zum anderen auch da wieder, okay, wie ist meine Schlafstrategie? Also das ändert das Ganze ja auch nochmal so ein bisschen. Aber dadurch, dass ich für alles eigentlich einen ziemlich genauen Plan hatte, wie ich das mache, also Essen und nicht schlafen, konnten wir dann auch, oder also wir sind dann in dem Fall mein Trainer Lukas und ich, uns dann wirklich auch Gedanken machen, was bin ich in der Lage zu treten, also was kann ich machen und vor allen Dingen, was kann ich am Anfang des Rennens, wo es halt super schnell noch ist, was kann ich riskieren, um eventuell mitzugehen oder fahre ich von Anfang an meine Pace und was muss ich in den ganz, ganz steilen Anstiegen, die dann teilweise über 25% hatten, was muss ich da machen? Und ich hatte die ganze Zeit meine Wattzahl im Blick und habe mir halt auch immer wieder gesagt, ich muss essen, ich muss essen, ich muss essen, auch wenn ich gar keinen Hunger mehr hatte, ich habe immer weiter gegessen. Und dann funktioniert das schon. Dann kann man das so fahren.
Offensichtlich.
Ja.
wahrscheinlich nicht jeder, aber du kannst es offensichtlich fahren.
Da muss man einfach nur nach treten.
Ja. Total easy. Du bist die schnellste Zeit bisher gefahren, oder?
Genau.
Ich habe mal geguckt, ich glaube, Lachlan Morton war auch knapp 4 Stunden langsamer als du. Und da sind ja auch schon Leute mitgefahren. Ich habe gesehen, Alistair Brownlee war 2021 dabei. Wer ihn nicht kennt, einer der Top-Triathleten überhaupt. Also der kann auch treten und der kann auch langausdauernd treten. Aber du scheinst da richtig, richtig schnell unterwegs gewesen zu sein.
Ja, also ich muss dazu sagen, das erste Jahr, wo Lachlan gewonnen hat, da war die Strecke noch ein bisschen anders. Jetzt, also die ändert sich immer mal so ein bisschen. Zum letzten Jahr war sie verhältnismäßig identisch. Wir haben allerdings, also ich bin ja letztes Jahr schon mitgefahren und da muss man halt dazu sagen, ich war recht schnell dann in dieser Spitzengruppe mit Alistair Brownlee und Mattia De Marchi, Paul Voss und ein paar anderen unterwegs. Und so wie das halt immer ist, wenn da ein paar Verrückte rumfahren, irgendwie jeder musste dem anderen zeigen, wie cool er ist wahrscheinlich. Und dementsprechend war das Tempo halt unfassbar hoch die ersten 4 Stunden, sodass dann die Ausfallquote auch extrem hoch war letztes Jahr. Und ich glaube, dass wir uns da alle schon ziemlich zerstört haben und dann die Siegerzeit am Ende wahrscheinlich auch ein bisschen langsamer war. Dadurch, dass ich dieses Jahr von Anfang an diesen Fehler vermeiden musste und wollte und mein Rennen gefahren bin von Anfang an und gar nicht darauf geachtet habe, was machen die anderen, war das, glaube ich, dann auch eine recht konstante Angelegenheit. Also ich hatte, glaube ich, auch deutlich weniger Standzeit als Mattia letztes Jahr. Und das war im Vorgang eigentlich von mir schon so durchkalkuliert, dass es eventuell so passen könnte.
Ja, jetzt kommen wir eigentlich auch zu der wichtigsten Frage. Also ich habe mir immer diese Pausenzeiten angeschaut und dann dachte ich mir so, gerade bei den Frauen, die waren dann teilweise nach einem Tag bei irgendwie 37 Minuten Pausezeit. Und dann dachte ich mir, allein mit Pinkelstopps würde ich schon auf die Zeit, glaube ich, kommen. Wie läuft es dann ab? Also du hast jetzt, glaube ich, insgesamt 1:50 oder sowas gestanden, genau, in diesen 43 Stunden Rennzeit. muss man, also stresst ihr euch dann in den Pausen? Und man muss ja irgendwie wirklich sagen, ich bleibe jetzt hier nicht in der Schlange stehen, um mein Wasser zu bezahlen, sondern ich drängel mich jetzt vor. Oder wie läuft das? Also hat man Stress in der Pause oder versuchst du schon dann das so entspannt, aber zügig zu machen wie möglich?
Also ich würde mal sagen, bis vor kurzem und auch speziell beim Transcontinental habe ich mich damit gestresst, dass ich dann irgendwie schnell vom Rad runtergesprungen bin, schnell irgendwie dies, hier noch dort, aber dass jeder Stressfaktor, der ermüdet dich ja auch so ein bisschen. Und ich bin dieses Mal wirklich mit der Einstellung reingegangen, keep cool. Und klar, du hast natürlich den Vorteil, wenn du hier durch die Wüste fährst, dann ist es ja nicht so, dass da auf einmal irgendwie, ich weiß nicht, ein McDonald's kommt, wo 50 Leute in der Schlange stehen. Das hast du ja hier nicht. Also
ja,
du kommst hier an in so ein Bergdorf und teilweise wissen die Leute von der oder die Besitzer der Bar auch, dass du Teil von diesem Rennen bist. Die gucken dann auch diesen Live-Tracker. Und ich bin dann in der Wüste von Gorafe, bin ich dann auch irgendwo in so eine Bar reingekommen und der Typ schien ein richtiger Businessman gewesen zu sein, weil der hatte schon 50 Baguettes irgendwie fertig eingepackt für die Fahrer auf dem Tresen liegen und hat die, glaube ich, da verkauft.
Ja, perfekt.
Genau, und dementsprechend, du gehst halt in die Bar rein, du weißt, was du haben willst, hoffst natürlich, dass die Sprachbarriere nicht allzu groß ist, weil ich spreche leider kein Spanisch, aber mit Händen und Füßen geht's dann meistens. Und ja, also so Sachen wie, dass du zum Beispiel durch Almeria fährst, dann versuchst du halt zu vermeiden, in Almeria irgendwie großartig einzukaufen, weil da weißt du halt, da sind nur Supermärkte, wo viele Leute sind. Guck lieber so in den Vororten, dass du da nochmal irgendwie was bekommst. Und da muss man einfach sagen, da ist dann auch nicht so viel los. Also du gehst da rein, legst dein Geld auf den Tisch. Ich hatte mir bewusst vorher am Bankautomat sehr, sehr viele 5-Euro-Scheine geholt. Also ich glaube, ich hatte irgendwie insgesamt 150 Euro in 5-Euro-Scheinen dabei, die auch komplett für Snickers und Co. draufgegangen sind. das sind so die Sachen. Ich glaube, da braucht man einfach so ein bisschen Routine. Also wie gesagt, beim TCR, das war so mein erstes richtig langes Rennen, da war ich noch total nervös und habe es dann auch in solchen Situationen auch nicht richtig gemacht, dass ich mich da gestresst habe. Ja, und dann irgendwann, jetzt mittlerweile, denke ich mir so, ja gut, lieber eine Sekunde mehr liegen lassen, als dich jetzt hier zu Tode zu stressen.
Ja, das stimmt. Also das habe ich mir nämlich auch gedacht, wenn man jetzt die ganze Zeit angespannt ist, auch in den Pausen, dann ist ja noch schwerer, glaube ich, das aufrechtzuerhalten, also dieses Level an Excitement über so eine lange Zeit.
Genau, also es ist ja auch so, dass das ja auch keine Normalsituation ist, in der du bist. Das heißt, du, also ich sage jetzt nicht Überlebensmodus, aber du bist schon so in diesem Feeling, okay, ich mache jetzt nur das, was mich jetzt hier auch gerade wirklich weiterbringt. Also wenn ich jetzt irgendwo in eine Bar beispielsweise gehe, dann setze ich mich jetzt nicht erst noch großartig an Tresen hin und quatsche dann mit dem Barkeeper irgendwie, wie cool das Wetter draußen ist, sondern ich weiß halt, was ich brauche. Und wenn ich schon vorher weiß, hey, ich brauche 3 Portionen zu essen, dann bestelle ich auch direkt 3 Portionen, auch wenn der Barkeeper dann vielleicht ein bisschen blöd geguckt. Aber dann weißt du das vorher und du weißt ja auch, dass du dann deine Flaschen schon von Anfang an mit in die Bar mit reinnehmen solltest, wenn du die auffüllen willst. Ja. Und das sind alles so kleine Handgriffe, die das Leben dann am Ende tatsächlich einfacher und vor allen Dingen schneller machen. Aber trotzdem ohne Stress.
Aber ich glaube, der Überlebensmodus ist gar nicht so falsch, weil ich denke mir immer, dein Körper weiß ja gar nicht, dass du jetzt gerade Badlands fährst, sondern der denkt sich halt einfach nur, jo, was ist jetzt los?
Der denkt sich wahrscheinlich, also der Irre da oben, der dreht gerade völlig durch, was soll ich mit dem ganzen Snickers hier?
Genau, deshalb glaube ich definitiv, dein Organismus springt auf jeden Fall auf Überlebensmodus, auch wenn dein Kopf vielleicht noch was anderes sagt.
Ja, absolut, absolut. Also das für den Körper, da machen wir uns ja auch nichts vor, ist das sicherlich keine so coole Situation. Aber daran sieht man halt, dass der menschliche Körper trotzdem viel imstande ist zu leisten und auch viel wegstecken kann.
Definitiv.
Also ich müsste das jetzt nicht regelmäßig machen, das definitiv nicht. Ich habe es auch gerade, wenn ich drüber nachdenke, auch gar keinen Bock, überhaupt irgendwie an irgendwie sowas in der Richtung nochmal zu denken, geschweige denn an Snickers und Cola, aber das kommt sicherlich irgendwann wieder.
Ich glaube, von Squeezy gibt es ein Gel mit Tomaten und Biergeschmack. Vielleicht wäre das ja was fürs nächste Mal.
Boah, das, also du hast ja dann tatsächlich unterwegs so die komischsten Ideen, was du gerade essen willst oder was du auf gar keinen Fall essen willst. Also meine Frau sagt dann immer so ein bisschen so, hey, das klingt so, als wenn du schwanger bist. Also tatsächlich super verrückt. Aber ich bin auch da ein bisschen anders an die Sache rangegangen. Ich habe zum Beispiel die Flasche, die ich, also beim Backroad kannst du ja auf der Unterseite noch, also quasi am Tretlager noch eine Flasche befestigen. Mhm. Die hatte ich komplett voll mit Tonic Water mit Kaffee. Ich habe mir am Vorabend noch Kaffee selber gemacht, weil ich den halt in der ersten Nacht trinken wollte, in so ein bisschen die Mischung mit, also letztendlich ein Cold Brew. Und der hat halt auch so ein bisschen herben Geschmack. Und das war tatsächlich überragend, weil wenn du den ganzen Tag irgendeinen Süßkram trinkst, dann hast du keinen Bock mehr auf irgendwas Süßes. Und das war dann das so stimmt. Die perfekte Abwechslung. Und vor allen Dingen mit der Nacht mal so ein Kaffee, der war zwar dann nicht mehr Cold Brew, sondern eher Warm Brew nach irgendwie dem ganzen Tag in der Wüste, aber trotzdem gut geschmeckt. Und das sind dann so die kleinen Freuden, die du dir unterwegs selber machen kannst, wenn du so lange unterwegs und auch alleine unterwegs bist.
Das ist witzig, weil genau die Frage hatte ich mir aufgeschrieben, weil du bist ja schätzungsweise, du hast ja mit deiner Frau so ein kleines Coffee-Startup.
Genau.
Und da dachte ich mir, du bist ja bestimmt so ein richtiger wählerischer Kaffeetrinker. Dann habe ich mich gefragt, wie macht man das mit Schlafentzug und nicht der Möglichkeit, mal zwischendrin vielleicht einen Kaffee zu ziehen. Geht man da auf Koffeingel oder zieht man sich da irgendwie an jedem kleinen Tankstellchen nochmal ein Espresso rein? Aber du hast deine eigene Lösung gefunden.
Ja, jein. Also klar, also mit der einen Flasche Kaffee kam ich natürlich nicht so weit. Ich bin tatsächlich richtig penibel, was die Auswahl meiner Lebensmittel so im Privatleben angeht. Also ich esse sehr gerne. Ich befasse mich sehr gerne, wie gesagt, mit dem Thema Kaffee. Und all diese Einstellungen, die kannst du oder die musst du halt in so einem Rennen über Bord werfen. Und die wirfst du auch über Bord. Also ich sag mal so, ich habe die letzten Tage da in dem Rennen Sachen gegessen und getrunken, die ich in meinem Privat- oder in meinem normalen Leben niemals anpacken würde. Also wie gesagt, Cola beispielsweise. Oder ich habe dann im einen Abend in Goa in dieser Bar, habe ich dann irgendwie mir was Herzhaftes zu essen bestellt. Ich wusste gar nicht genau, was es ist, weil die Sprachbarriere halt vorhanden war. Und am Ende hatte ich irgendwie Spiegeleier, ein paar Pommes und ich sah aus wie Wurst auf dem Teller liegen. Aber das hat wirklich überragend geschmeckt und neben mir standen halt irgendwie zwei Fotografen, denen habe ich noch gesagt, so, ey, ich würde sowas zu Hause niemals essen. Never ever. Aber jetzt gerade ist es eigentlich das Beste, was ich hier haben kann. Oder morgens zum Frühstück erst einen Kaffee und dann direkt hinterher eine Cola. Also da, wenn ich da jetzt dran denke, dann wird mir schlecht. Aber in dem Moment war das halt einfach ideal. Aber du wirfst halt diese ganzen Sachen oder so, ich sage jetzt auch mal Tischmanieren oder sowas, die wirfst du halt komplett über Bord in so einem Rennen. Du bist unterwegs wie ein Neandertaler. Und dementsprechend ist es dann auch wieder ganz cool, wenn du so ein bisschen wieder in die normale Welt eintauchen darfst. Also jetzt inzwischen sitze ich auch wieder normal am Tisch mit den Leuten hier.
Sehr gut. Ich glaube aber auch, dass es ein bisschen auch den Charme ausmacht, habe ich das Gefühl, dass man eben so zu diesem wirklich rudimentären Dasein irgendwie zurückgeht und dass es halt wirklich nur noch darum geht, irgendwie Kalorien in sich rein und weiterfahren, dass das halt auch irgendwie so diesen Charme ausmacht von den Ultra-Geschichten beziehungsweise von den super langen Rennen und dass das die Leute halt auch irgendwie genießen, mal raus aus der normalen Welt und sowas austesten, in Anführungsstrichen. Vor allem wahrscheinlich die, bei denen es nicht nur ums Schnellste absolvieren der Strecke geht, sondern um das Erlebnis an sich.
Du, ich muss dir sagen, das war der Grund, warum ich mit diesem ganzen Bikepacking auch angefangen habe. Also dieses Rauskommen aus dem Alltag, dieses Ausbrechen, vielleicht auch mal kein Handy dabei zu haben, nicht ständig erreichbar zu sein, weil ich sag mal, in der heutigen Zeit mit WhatsApp, Instagram und all den ganzen anderen Kram bist du halt dauerhaft erreichbar. Und ich habe damals wirklich damit angefangen, weil ich gesagt habe, ich will raus, ich will was sehen. Im normalen Radrennen, keine Ahnung, ich war schon so oft irgendwie an coolen Orten auf diesem Planeten. Aber von dem Ort selber habe ich nichts gesehen und irgendwie bist du dann nur irgendwie im Rennmodus unterwegs. Und das sind so die Sachen, warum ich mit Bikepacking angefangen habe. Und das behalte ich mir auch einmal im Jahr irgendwie vor, sowas zu machen, wirklich mal komplett remote unterwegs zu sein und auch einfach mal so nicht in diesem Alltagstrott und Rhythmus drin zu sein, in dem man ja recht schnell verfällt. Und total. Mir tut das sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also einfach mal rauskommen.
Ja, also ich habe sowas noch nie in der Form gemacht, aber ich kann auch sagen, allein von meinem kleinen Trip nach Darmstadt und sich dann so vorher zu überlegen, was brauche ich jetzt eigentlich so für 3 Tage, also was brauche ich wirklich, erdet einen schon sehr. Es macht irgendwie Spaß, dann halt einfach wirklich mal so komplett minimalistisch unterwegs zu sein.
Ja, absolut.
Also das kann ich verstehen.
Das klingt halt für die meisten Leute auch total verrückt. Ich bin letztes Jahr, nachdem ich im Mountainbike noch deutscher Meister geworden bin, habe ich mir gedacht, hey, ich habe nochmal Lust irgendwie auf so eine kleine Bikepacking-Overnight-Geschichte. Ich fahre einfach mal von uns aus, von Bensheim, irgendwie Richtung Ruhrgebiet und dann wieder zurück über Koblenz, in 24 Stunden. Und das war einfach so dieses völlige Rauskommen nach diesem ganzen vorher Trainingsstress und Arbeitsstress etc. Und ich zehre davon dann auch irgendwie den ganzen Winter, dass ich dann weiß, ich freue mich dann im Sommer wieder drauf, solche Sachen machen zu können. Einfach frei zu sein auch.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen.
Werbung. Leute, ich hoffe, ihr kennt Enduko, das kleine Sports-Tech-Startup aus dem Saarland. Die haben nämlich eine App entwickelt und nicht nur irgendeine App, sondern die App für AusdauersportlerInnen, die dir eine dynamische Trainingsplanung auf Basis von künstlicher Intelligenz zusammenstellt. Dort gibt es einen Coach, der bereitet dich gesund, individuell und bestmöglich auf deine selbstgewählten Ziele vor. Und bei der App bilden übrigens nur neueste sportwissenschaftliche Erkenntnisse die Grundlage für deine Trainingsplanung. Der Coach lernt dich durch deine Trainingshistorie schneller kennen und kann dir damit die optimalen Trainingseinheiten für dich zusammenstellen. Aber auch wenn du kompletter Anfänger bist und keine Trainingshistorie hast, ist es gar kein Problem. Dann ist Enduko einfach die perfekte App, um mal mit Sport anzufangen. Zum Beispiel mit dem Radfahren oder dem Laufen. Bei der App gibt es übrigens noch eine Feeling-Abfrage. Da wirst du einfach jeden Morgen gefragt, wie es dir geht. Und dann wird dein Trainingsplan individuell auf dein momentanes Stress- oder Ermüdungslevel angepasst. Es gibt auch das Multisport-Feature, das kombiniert Radfahren und Laufen. Es gibt aber auch noch ein ganz, ganz neues Feature, nämlich das B2B-Feature. Dort können Unternehmen Lizenzen bei Enduko für ihre MitarbeiterInnen erwerben. Damit steht dem gemeinsamen Radmarathon nichts mehr im Wege. Ein paar Sonderfunktionen gibt es dabei auch. Es können monatliche Challenges erstellt werden, die man als Company bestreiten kann. Je nachdem, wie groß eure Company ist, könnt ihr dann zum Beispiel sagen, hey, wir wollen diesen Monat 2, 3, 4 oder 5.000 Kilometer zusammen radeln. Also echt, alles in allem, eine richtig coole App, wenn man Bock auf Sport hat, und man kann diese App jetzt 14 Tage kostenlos testen, nämlich unter enduko.app/rick. Das Ganze findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes. Werbung Ende.
Aber dann kommen wir noch mal kurz zu den negativen Seiten. Was würdest du denn sagen, schmerzt irgendwann am meisten? Also ist der Hintern, ist der untere Rücken, sind es die Hände, sind es die Füße? Was ist so bei dir der Endgegner?
Oh, normalerweise sind es tatsächlich Sitzprobleme, aber die bin ich jetzt nach dem Transcontinental ganz gut angegangen und das hatte ich jetzt sehr gut im Griff. Dieses Mal waren es dann wirklich mehr so die Füße und die Hände, also gerade so die Handgelenke im Gelände, die tun halt irgendwann ordentlich weh. Ja. Und der Rücken war von Anfang an irgendwie dieses Mal ein bisschen zu, da hatte mir von Anfang an echt Probleme bereitet. Aber das kannst du, glaube ich, auch ganz gut wegignorieren, genau wie halt dein Nacken. Das Witzige ist, mir ist dann irgendwann mittendrin aufgefallen, dir tut ja irgendwann wirklich alles irgendwie weh, Knie, ein bisschen der Rücken, Handgelenke, wie auch immer. Aber es wechselt sich immer ab. Also das heißt, du hast in einem Moment, brennen dir die Füße, wo du denkst, boah, was ist denn hier los? Und dann irgendwie 2 Minuten später sind die Füße gut und dann auf einmal geht es mit den Handgelenken los. Dann sind die Handgelenke fertig und dann fängt der Nacken an. Und so geht das halt irgendwie die ganze Zeit durch und dann fängst du da von vorne an. Und irgendwann bist du halt in so einem Ding drin, wo du weißt, ja gut, das ist jetzt irgendwie ein paar Minuten so und dann geht es gleich irgendwo anders weiter. Und irgendwann ist es halt einfach so. Also ich glaube, da muss man dann auch einfach hart im Nehmen sein und das dann irgendwie ignorieren können. Weil du weißt ja so, hey, morgen um die Uhrzeit liege ich dann irgendwo im Hotel und lass mir irgendwie die Sonne auf den Bauch scheinen und dann ist die Welt auch wieder in Ordnung, alles gut.
Würdest du denn sagen, dass eher der Kopf oder der Körper, ich meine, man kann es ja nicht ganz trennen, weil wenn dir dein Körper die ganze Zeit Signale gibt, hör auf, dann sagt das halt irgendwann auch der Kopf. Aber würdest du sagen, für dich ist eher der Körper, der dir am Ende die meisten Probleme macht, oder der Kopf?
50-50, also auch da Wechselwirkung, glaube ich, unterwegs. Du gehst halt immer wieder durch diese Phasen durch, dass du mal sagst, okay, jetzt bist du gerade körperlich richtig leer. Dann haust du dir noch einen Snickers rein, auch wenn du es nicht haben willst. Und der Kopf dir sagt, nein, bitte keinen Snickers mehr, aber der Magen braucht das gerade. Oder der Rest vom Körper. Und so wechselt sich das immer ein bisschen ab. Also bei mir gab es jetzt gar nicht so den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gerade ist das Problem so groß, dass ich jetzt hier gleich irgendwie richtig Probleme bekomme, sondern es ist halt so ein bisschen aus beidem.
Was ich ja... Also das kann ich durchaus nachvollziehen, aber was ich mir beim Tracker schauen dachte, der Schlussanstieg, der dauert ja wirklich ewig. Also es geht ja, glaube ich, so knapp 70 Kilometer, also die ganze Zeit irgendwie leicht steigend, und am Ende wird es so richtig steil. Und dann denkt man so, okay, ich bin ja eigentlich schon fast da. Also nach, was sind es dann, knapp 720 Kilometer, sind ja so 60, 70 Kilometer, fühlen sich ja wahrscheinlich nach nichts an. Aber dann steht halt bei dieser Estimated Finisher Time teilweise 2 bis 3 Stunden. Wie fühlt sich das an, wenn man weiß, eigentlich bin ich total nah am Ziel, aber es wird einfach noch ein bisschen dauern?
Das war, also im Grunde genommen war es eigentlich das Härteste. Du weißt ja, was so ungefähr am Ende auf dich zukommt, aber wie hart es dann wirklich wird, das kannst du dir eigentlich gar nicht ausmalen. Also du fährst bei Kilometer 705, fährst du quasi in dieses letzte große Monster rein, und du weißt halt einfach, okay, die nächsten, ich weiß es nicht, 70 Kilometer sind im Grunde genommen nur berghoch. Und der erste Part von dem Anstieg, der hatte auch nur 20% Rampen, ging nur hoch 13 Kilometer lang. Das war wirklich mitten in der Nacht. Ich habe geflucht, fühlte mich da aber auch noch halbwegs gut im Schuss. Also ich bin dann teilweise auch noch über 300 Watt die Anstiege gefahren. Aber klar, dann irgendwann merkst du, wie der richtig dann der Saft ausgeht und wie es dann mental hart wird, wenn du weißt, der Veranstalter hat jetzt hier nochmal irgendwie eine Schleife reingebaut, wo, hey, da vorne, ich sehe, du siehst die Beleuchtung von dem Zielort, siehst du eigentlich 4 Stunden lang. Du siehst es die ganze Zeit und du fährst eigentlich wie eine Achterbahn noch alles nochmal ab. Und am Ende kommt 10 Kilometer vorm Ziel eine Sektion, da fährst du in so einen Busch rein. Also wirklich, da ist Gestrüpp in der Abfahrt. Da musst du stark bremsen, weil dann kommen halt super viele, also es geht dann auf so einen ganz krassen Single Trail, den du nicht mal mit dem Mountainbike fahren kannst, wo du dein Rad schultern musst. Ja. Dann schulterst du dein Fahrrad, rennst irgendwie, keine Ahnung, 20 Höhenmeter runter, und auf der anderen Seite, direkt unten, musst du das Rad dann wieder schultern und musst auf allen Vieren irgendwelche Felsen hochklettern. Und das machst du dann nachts um 1:30 mit, 770 Kilometern schon bereits in den Beinen. Und dann stellst du dir halt schon die Frage so, ey, also muss das jetzt hier sein? Was wollen die noch von mir? Ne? So, ey, und dann, jetzt geht's eigentlich nur noch runter, und dann kommt doch nochmal 5 Kilometer Gegenanstieg. Und so geht es halt die ganze Zeit. Aber du bist halt irgendwann in dem Modus, dass du denkst, okay, komm, ey, jetzt hast du so viel geschafft, und das ist jetzt ja wohl... Das ist jetzt ja wohl nur noch eine Kleinigkeit. Das machst du jetzt auch noch. Und das machst du auch noch. Und das machst du auch noch. Irgendwann sagst du dir zwar, hey, ich verarsche mich hier gerade extrem selber, aber egal, mach einfach weiter. Und dann stehst du im Ziel. Fertig. So, und so läuft es dann am Ende.
Warst du denn am Ende, ich hab zumindest gelesen in einer Story von Badlands, dass du wohl am Ende richtig im Tunnel warst. Ab wann würdest du sagen, warst du wirklich so komplett im Fokus, dass du auch nur noch wenig von außen mitbekommen hat?
Ich glaube, so richtig ernst geworden ist es irgendwann knapp hinter Almeria. Das ist da, wo so der letzte große Sektor halt anfängt. Das war der Moment, da fing es halt abends so ein bisschen an, so dass es, das war so, glaube ich, gegen 19, 20 Uhr rum. Also das heißt, die Nacht war nicht mehr so weit entfernt. Und plötzlich standen halt stand der Nils, also Längler, der Basti, also die Fotografen und Videografen, die für uns hier quasi mit dabei sind, standen am Wegesrand, und plus noch offizielle Fahrzeuge vom Veranstalter. Und da habe ich dann so gemerkt, okay, das ist jetzt der Moment, das wird jetzt ernst, weil es geht jetzt hier gerade um den Sieg. Die sind jetzt hier, weil die das Finale filmen wollen oder fotografieren wollen. Und das hat mir persönlich, wie ich Basti und Nils gesehen habe, einen extremen Push gegeben. Also du und dann gehst du halt in diesen Tunnel rein, dass du denkst, okay, jetzt, das nimmt mir jetzt keiner mehr und das fahre ich jetzt einfach nach Hause. Das wird jetzt zwar nochmal richtig hart, aber das passt jetzt und die sind wegen mir hier und ich bringe das jetzt auch dann nach Hause und gebe es jetzt nicht mehr aus der Hand. Und das war, glaube ich, so der Moment, wo das dann bei mir auch irgendwie angekommen ist, zu sagen, okay, jetzt Finale.
Also es war eher ein positiver Tunnel als ein negativer Tunnel.
Absolut, absolut. Also ich habe sogar richtig Gänsehaut bekommen, so dieser Moment, dass du weißt, also das wahrscheinlich so ein bisschen wie beim Fußball, irgendwie 89. Minute und du liegst irgendwie in Führung mit 2-0. So, das gibt dir halt die Gänsehaut und dann hast du vielleicht sogar Bock noch das 3-0 zu machen. Darauf hatte ich dann auch tatsächlich Bock, also diesem steilen Anstieg. Ich bin ihn bewusst nochmal auch schneller gefahren, auch schneller, als ich den eigentlich fahren sollte. Aber mir war es halt wichtig, dass auch alle anderen, die hinter mir, zwar auch schon über eine Stunde hinter mir waren, ich wusste, mir kann nichts mehr passieren, wenn ich mein Tempo durchfahre, aber ich wollte denen halt einfach nochmal zeigen, so Leute, ihr kommt auch nicht mal mehr näher, ich baue den Abstand nochmal aus, ihr habt hier keine Chance, das könnt ihr vergessen. Und das war dann so, glaube ich, dieser positive Tunnel, der dann, wo ich am Ende dann irgendwie drinne war,
Hattest du da auch zu dem Zeitpunkt dann auch schon deine Zeit im Blick oder ist es dann eher komplette Nebensache?
Nee, nicht wirklich. Also die Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, war mir auch gar nicht so wichtig, weil ich sag mal, ich bin jetzt ein paar Mal gefragt worden, hey, was bist du für eine Zeit gefahren? Und ich musste es dann sogar selber nachgucken. Ich wusste es gar nicht wirklich. Also ich wusste irgendwie was. Klar war es irgendwie cool, so dieses irgendwie unter 48 Stunden. Da war ich jetzt weit drunter, aber alles andere, wie viele Minuten ich jetzt am Ende hatte, keine Ahnung. Also jetzt mittlerweile weiß ich es, aber
Für alle, die sich jetzt auch fragen, es waren 43 Stunden und 36 Minuten, richtig?
Wenn du das sagst.
Zumindest steht das in der Ergebnisliste,
meine ich. Ich hatte jetzt roundabout 43 Stunden gesagt, aber das...
Also schon sehr zügig, auch ohne Schotter. Und ohne Anstiege hört sich das unangenehm an, muss ich sagen.
Ja, es war auf jeden Fall...
Und schnell.
Es war, also ich weiß gar nicht, ob es jetzt Trainingspeaks oder Garmin, die App war, sagte mir, war eine Grundlagenausdauerfahrt. Und ich habe am Handgelenk noch die Garmin-Uhr, die sagte mir irgendwie die ganze Zeit, Verzögerung in der Erholung, bitte ruhen Sie sich aus, bitte legen Sie sich endlich zum Schlafen hin. aber ja gut, das ist halt, das kann man dann auch mal getrost ignorieren.
Oh, wie viel, das ist vielleicht auch, wenn du gerade Training Peak sagst, wie viel TSS sammelt man über diese 43 Stunden?
Oh, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich habe es nicht nachgeguckt. Also ich muss dazu sagen.
Muss man Lukas fragen.
Ja, also Lukas kann es wahrscheinlich gerade runterbeten. Aber ich bin auch froh, dass ich da den Lukas habe, weil ich bin da jetzt nicht so der Zahlenmensch. Also ich weiß zwar, was ich an Wattzahlen fahren kann, aber alles andere muss ich auch ganz oft nachfragen. So, hey Lukas, wie war das jetzt nochmal und was muss ich machen? Irgendwie erklär mir das nochmal. Ich habe von Training ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Ich fahre super gern Fahrrad und wenn ich mein Training selber planen müsste, ich würde einfach nur Fahrrad fahren, nichts anderes machen. Keine Intervalle, nichts, aber von da an so zahlenmäßig bin ich nicht so tief drin. Also ich höre super gerne den Podcast von den beiden Jungs, vom Lennart und vom Lukas. Muss allerdings dazu gestehen, dass ich von der Materie nicht so viel Ahnung habe. Also da muss ich regelmäßig aussteigen.
Ich kann es absolut unterschreiben.
Ja, da sitzt du im selben Boot auf jeden Fall.
Mir geht das genauso.
Die beiden sind halt
definitiv.
Da schon krass.
Deshalb lasse ich Lennart mein Training machen und du lässt Lukas dein Training machen.
Ja, absolut. Also für alle, die sich für Sport und Sportwissenschaft interessieren, keine Ahnung, meldet euch mal bei Lukas oder hört euch den Podcast an. Da kommt er auf jeden Fall auf eure Kosten, definitiv, ja.
Ja, das wäre auch mein nächster Tipp. Die Science Crew, also du hast ja Basti gerade eben schon erwähnt, hat dich jetzt auch sowohl beim Transcontinental schon begleitet, als auch jetzt bei Badlands. Und ihr habt ein Vorab-Interview gemacht, ihr macht jetzt auch ein Post-Race-Interview oder habt es gemacht, ich weiß es gar nicht. Das heißt, jeder, der jetzt Lust bekommen hat und mehr von dir hören will, der darf sich gerne beim Science-YouTube-Kanal alles anschauen, was es da zu sehen gibt, auch von Marion, die bei den Frauen lass mich nicht lügen, Fünfte geworden ist? Vierte oder Fünfte?
Ich glaube, Vierte.
Von der ist auch auf jeden Fall ein Vorab-Interview dabei. Das heißt, hört euch gern mal an, was die Mädels und Jungs noch zu erzählen haben. Da wir aber gerade schon von Lukas gesprochen haben und das eigentlich perfekt übergeleitet hat von einer meiner finalen Fragen, wie bereitet man sich vor auf so ein Monument und machst du im Training was Spezielles oder würdest du sagen, nö, ich mache eigentlich normales Radtraining, ich mache auch meine Intervalle. Wie sieht so eine Vorbereitung aus?
Ja gut, ich könnte dir jetzt, wie gesagt, mit irgendwelchen sportwissenschaftlichen Thesen kommen. da muss ich allerdings sagen, kann ich nicht.
okay, also dann verständlich für so Leute wie mich. Was heißt das an Kilo? Also machst du lange Ausfahrten? Machst du eher, sag ich, also ich sag mal so, bei einem Triathlon oder bei einer Marathonvorbereitung läuft man ja am Ende nie wirklich den Marathon, sondern man bereitet sich halt mit den Trainingseinheiten für das eigentliche Event vor. Ich schätze jetzt auch nicht, dass du im Training mal 780 Kilometer gefahren bist, aber nein, tendenziell, also fährst du eher lang, fährst du eher kurz, fährst du knackig? Wie sieht das aus?
Also Lukas hat nach der Pause, die ich nach dem TCR gemacht hat, hatten wir dann verhältnismäßig schnell wieder mit 30-30 und 40-20 angefangen, die dann auch wirklich sehr, sehr gut liefen. Und das Ganze immer mal gepaart halt auch mit etwas längeren Touren. Also ich bin auch mal 8-9 Stunden gefahren an einem Sonntag. Genau, und das war, glaube ich, so ein bisschen die Kombi. Aber auch viel Ruhe drin. Also Lukas macht auch mal sehr, sehr viel Ruhephasen. Aber gleichzeitig weiß er halt auch wirklich, wie er mich da ans Limit im Training bringt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so die Kombi aus beidem. Ist so diese super harten Sachen für die Schwelle. Und aber auch gleichzeitig halt die langen, ausdauernden Sachen. Weil du trainierst ja nicht nur deinen Körper während dieser langen Ausfahrten, sondern da kannst du ja auch super gut mal Sachen auch ausprobieren. Hey, wie zum Beispiel renne ich in eine Tankstelle rein? So, renne ich da jetzt total planlos rein? Oder weiß ich ungefähr, wo in einer Rahl-Tankstelle Snickers und Cola oder was auch immer zu finden sind? Oder so mentale Strategien kannst du dir bei solchen langen Fahrten ja auch immer ganz gut mal zurechtlegen. So, hey, wie weit ist das jetzt noch? Oder ich vergleiche dann immer, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, noch irgendwie 100 Kilometer, dann vergleiche ich das mit einer Trainingsrunde zu Hause. Okay, komm, die eine Runde jetzt noch, dann bist du zu Hause, dann hast du es geschafft. Und ich glaube, dass das so die Kombi aus allem ist in dieser Vorbereitungsphase, die am Ende dann ein erfolgreiches Abschneiden dann ausmachen.
Ja, also ich würde sagen, Lukas hat alles perfekt gemacht, wie man an deinem Abschneiden sieht. Ja. Und da du ja auch knapp 2,5 Tage nach Ankunft wieder Rede und Antwort stehen kannst, merkt man ja auch, dein Schlafentzug ist fast überwunden und du siehst nicht mehr irgendwelche Wildschweine, die vielleicht gar nicht da sind.
Das jetzt vielleicht nicht, aber ich habe mich heute Morgen dann doch für unsere Aufnahme ziemlich aus dem Bett quälen müssen, weil ich vorher noch eine Kleinigkeit essen wollte.
Ich war auch überrascht. Also ich muss kurz dazu sagen, wir haben jetzt am Donnerstag so um 10 Uhr angefangen, morgens aufzunehmen. Und als du die Zeit vorgeschlagen hast, habe ich mir gedacht, will der Mann nicht einfach mal limitless im Bett liegen bleiben? Du hättest auch einfach 15 Uhr sagen können.
Ja.
Aber wahrscheinlich hast du jetzt auch relativ viele Termine als Badlands-Sieger.
Tatsächlich, also ich muss dazu sagen, mein Handy steht nicht mehr still. Also ich habe hier so extrem viele ich komme gar nicht hinterher, irgendwas hier zu beantworten. So viele Anrufe, Anfragen, wo ich ehrlich gesagt überhaupt nicht darauf vorbereitet war und auch gar nicht weiß, wie ich das gerade handeln soll. Dementsprechend habe ich auch öfter mal jetzt schon irgendwie abends noch länger noch irgendwie am Handy irgendwelche E-Mails oder Fragen auch beantwortet. Und da kommen ja teilweise dann auch die verrücktesten Anfragen irgendwie rein. das gehört jetzt wahrscheinlich gerade dazu und dann so richtig zum Schlafen bin ich da noch nicht gekommen, ehrlich gesagt. Also
ist gerade viel um die Ohren. Hast du damit, Ja, das hast du damit erarbeitet. Also genieße es auch soweit möglich. Und ja, ich fühle mich natürlich umso geehrter, dass du direkt Ja gesagt hast, hier im Plan Z Podcast mir Rede und Antwort zu stehen.
Wo ist eigentlich Rick? Hat er noch Urlaub?
Wir machen es ja immer so, dass wir Parallelwelten immer zusammen machen und die Plazett-Folgen macht jeder sozusagen mit seinem eigenen Gast.
Ich höre ja regelmäßig in euren Podcast rein, von da an kenne ich ja. Aber grüße ihn auf jeden Fall.
Du hast ja wahrscheinlich richtig aus und du hast ja wahrscheinlich auch die Folge mit deinem Trainingspartner Neuzko, aka Martin Neitzke, angehört.
Ja, die habe ich tatsächlich gehört. Das ist
wahrscheinlich, was dich erwartet.
Ja. Die habe ich gehört, ja. Aber der ist ja sogar live bei dir vorbeigekommen, ne?
Genau, der war hier, der hat ja da noch eine lange Einheit eingestreut und ist von Darmstadt nach Köln gefahren an dem Tag mit Begleitfahrzeug und sie haben noch ein paar Sachen fürs Race Across America getestet, glaube ich, mit den Radios und mit dem Tracker.
Außerdem, ich weiß auch gar nicht, ob Martin auch kurze Einheiten überhaupt, ob der überhaupt kurz fahren kann. Ich glaube, das kann der gar nicht. Der kann nur lang.
Nee, ich glaube es auch nicht tatsächlich. Ja. Also ich war einmal kurz mit ihm fahren, aber dann hat er auch bei der Rückkehr nach Darmstadt gesagt, ich fahre dann nochmal weiter.
Wir sind meine finale Trainingseinheit zu Hause war tatsächlich mit Martin. Letzte Woche, wann war das? Sonntag, glaube ich. Also eine Woche vor dem Rennen und wir hatten uns verabredet so für 3 Stunden, weil Lukas gesagt hat, hier nochmal 3 Stunden locker fahren. Und dann sagt er, ja, ich bin dabei und 3 Stunden reicht mir auch, ich muss auch nachher zu Hause sein. Und dann habe ich nachher bei Strava reingeguckt, dann hatte er irgendwie am Ende 180 Kilometer. Und ich war nach 100 Kilometern bereits wieder zu Hause. Also der hat dann nochmal ordentlich dran gehängt.
Genau, eine kurze Ausfahrt.
Ja, genau, kurze Ausfahrt. Der kann nicht kurz.
Also für alle, die sich jetzt fragen, wer ist dieser Neuzko und wovon sprechen wir? Folge 105, der etwas andere Ultra, könnt ihr euch gerne nochmal anhören, die Folge mit Martin.
Witziger Typ.
Definitiv witziger Typ. Ja, ich würde sagen, ich will gar nicht mehr von deiner Recovery-Zeit klauen und will dir auch noch die Möglichkeit geben, anderen Leuten Frage und Antwort zu stehen. Unter anderem Basti, der glaube ich, einen Stock tiefer auf dich wartet.
Der brennt es schon unter den Nägeln, ja. Der ist schon richtig on fire.
Genau. Genau. Also für alle, wie gesagt, die sich weiterhin für dich interessieren, ich werde alles in den Shownotes verlinken. Euren Kaffee, wer überzeugt wurde von deinem Mix aus Cold Brew und Tonic, deine Insta-Seite, Infos übers Rennen, bis morgen Abend, aber ich weiß nicht, ob die Folge bis morgen rauskommt, sonst könnt ihr immer noch den Tracker verfolgen, ansonsten dann im nächsten Jahr. Ich bedanke mich vielmals und wünsche dir eine sehr gute und schnelle Erholung.
Und vielen, vielen Dank.
Ja, wir hören voneinander. Falls ich mal wieder nach Darmstadt komme,
dann kommst du auf jeden Fall mal auf einen Kaffee vorbei.
Genau, oder wir machen eine kleine 180er-Runde.
Ja, genau, machen wir so. Fragen wir Martin noch.
Snickers und Cola gehen auf mich.
Das wird dann aber diesmal eine recht günstige Angelegenheit, weil, wie gesagt, ich kann aktuell nicht dran.
Deshalb habe ich dir das als Schwabe auch vorgeschlagen. Ja. Weil ich wusste, das Angebot wird ausgeschlagen. Ja.
Gut, vielen, vielen Dank.
Sehr gut.
Und ja, euch allen
bis
auch da draußen einen schönen Tag. Bis dahin.
Bis dahin.